On Air, zwischen Himmel und Alltag, der Predigt-Podcast der Kreuzkirche Remels.
Was hat diese Thermoskanne mit unserem Jahresthema zu tun? Wenn ihr heute nach dem Gottesdienst auf diese Frage eine Antwort habt, dann können wir, glaube ich, ganz schön stolz auf uns sein. Denn um die geht es heute. Komme ich gleich noch zu. Wir haben in den vergangenen Wochen, oder ich habe in den vergangenen Wochen und vergangenen Monaten immer wieder über das Reich Gottes gesprochen, über uns als Gemeinde, als Vorgeschmack auf dieses Reich Gottes, über unser Miteinander als Vorgeschmack und da auch ganz viel über Gefühle, Emotionen, den eigenen Umgang mit mir selbst. Und dafür wird uns diese Thermoskanne heute ein richtig tolles Beispiel geben. Und ein richtig tolles Bild sein, das hoffentlich auch hängen bleibt im Nachdenken über das Reich Gottes und über das Für und Miteinander als Vorgeschmack auf dieses. Und wenn ihr euch diese Kanne jetzt mal genauer angucken würdet, ich habe noch überlegt, ob ich es deutlicher mache, aber ich habe mich ehrlich gesagt nicht getraut. Die hat schon einige Macken. Die ist hier so ein bisschen verfärbt, hat hier ringsum schon, ne? Die steht viele Jahre, wahrscheinlich Jahrzehnte, irgendwo im Schrank, ist gegen andere Kannen gestoßen, ist bestimmt mal runtergefallen. Die hat schon einige Macken. Mit dieser Thermoskanne wird man jetzt niemanden beeindrucken. Wenn man jemandem was schenken möchte, ich würde nicht die nehmen. Ich würde eine neue kaufen, eine schöne, ohne Macken, ohne Verfärbung. Beulen sind da jetzt keine drin. Ich hatte überlegt, probiere ich es noch, aber ich habe es gelassen. In den letzten 2 Wochen habe ich immer wieder darüber gesprochen, dass es oftmals so ist, dass ich in meinem Leben Fassaden aufbaue. Dass ich in meinem Leben versuche, nach außen hin etwas darzustellen, was besser aussieht als das, wie es innen drin in mir aussieht. Dass ich nach außen hin versuche, so ein Poster, eine Fassade aufrecht zu erhalten, was eigentlich gar nicht dem entspricht, was in mir innerlich vorgeht. Und das ist ein Vorgang, der ist völlig normal. Der passiert im Alltag, der ist ganz normal, denn den brauche ich auch, um mich selber zu schützen. Weil, stellen wir uns mal vor, ich schaffe es oder ihr schafft es, du schaffst es, deine Fassade abzulegen, wirklich du zu sein und völlig ohne so einen Schutz in deinen Alltag zu gehen. Ich glaube, da braucht es morgen am Montag auf der Arbeit und an dem Kontext in der Schule, wo du gerade bist, da braucht es nicht lange, bis das ganz schön schmerzhaft werden kann. Weil wenn ich Menschen begegne ohne eine Fassade, ohne irgendeinen Schutzraum, dann kann das ganz schön wehtun. Und wir haben nachgedacht und gesprochen über Gefühle, über Emotionen als so Warnleuchten, wie im Auto. Ja, wenn im Auto eine Warnleuchte angeht, dann ist das wie wenn in mir ein Gefühl, eine Emotion hochkommt. Da bringt es mir nichts, die Warnleuchte kaputt zu machen oder abzukleben mit Klebeband. Die bleibt ja trotzdem sah, sie ist immer noch an, denn ich muss mich erst um das kümmern, was dahinter steht. Die Warnleuchte ist nur ein Zeichen, ein Anzeichen dafür, dass irgendwas am Auto nicht stimmt und ich mich drum kümmern muss. Und wenn ich mich nicht drum kümmere, dann bleibt die Lampe leuchten. Und wenn ich die Lampe kaputt mache, dann ändert das am Problem im Auto überhaupt gar nichts. Außer, dass ich die Warnmeldungen nicht mehr kriege. Und jetzt ist es nun mal so, wenn Menschen zusammenleben, dann funktioniert's halt in der Realität nicht so, dass wenn bei mir Warnleuchten angehen und jeder einzelne Mensch in dem Umfeld, in dem ich lebe, da wo ich unterwegs bin im Alltag, dass jeder Mensch bei diesen Warnleuchten sofort weiß und das dann auch macht, ah ja, okay, da liegt jetzt irgendwas dahinter, also muss ich gucken, woher kommt das jetzt und was ist das eigentlich? Und vor allem hat natürlich auch nicht jeder Mensch in unserem Umfeld die Ressourcen, die wir als Christen haben, dass wir sagen können, okay, Jesus, da ist eine Warnleuchte an, da steckt irgendwas dahinter. Das heißt, Da gibt es ein Bedürfnis bei mir, das nicht gestillt ist. Ein Tank, der nicht gefüllt ist, der schon so auf Reserve geht, wo viel zu wenig drin ist. Sei es Sicherheit, sei es Geborgenheit, Autonomie. Da gibt es eine ganze Bandbreite von Bedürfnissen, die wir im Alltag, in unserem Leben einfach haben. Und wir haben die Ressource, dass wir damit zu Jesus kommen können. Und Jesus, derjenige ist, der zu uns sagt, ich kenne dich mit deinen Bedürfnissen. Ich habe dich so geschaffen, wie du bist. Mit den Bedürfnissen, die du hast. Ich habe dich so gemacht. Also möchte ich gerne auch mit dir gemeinsam, oder ich biete dir das zumindest an, zu gucken, wie können diese Bedürfnisse dann auch gestillt werden. Das funktioniert im Alltag nicht immer. Das ist nicht so realistisch. Immer, sofort, in jedem Moment. Das muss man lernen. Das braucht Zeit. Das braucht einfach eine gewisse Zeit und Routine, das zu lernen, wie das wirklich funktioniert, sich die Tanks und das, was ich an Bedürfnissen habe, dann auch von Jesus füllen zu lassen und da immer wieder hinzugehen. Manchmal sind es auch andere Menschen, die uns dabei behilflich sein können. Aber oftmals passiert es halt im menschlichen Miteinander, dass ich versuche, eher unbewusst als bewusst, das von anderen zu erwarten. Ja, mein Tank ist leer, bei mir leuchten die Warnleuchten wie ein Weihnachtsbaum und ich lasse das einfach nur raus an dem Nächsten, der mir irgendwie kommt, sei es meine Schüler in der Klasse oder der Lehrer, die Lehrerin oder auf der Arbeit die Leute, mit denen ich unterwegs bin und lasse das an denen aus. Und wenn ich das erstmal rausgelassen habe, so den Druck erstmal raus und ich ärgere mich und ich bin böse und ich hau dir einen blöden Satz an den Kopf, ha, dann geht mir das besser. Dann füllt das meinen Tank, weil ich von den Menschen um mich herum ein bisschen was abziehen kann und abzwacken kann. Und dann ist das bei mir schon ein bisschen voller, nur beim anderen halt umso leerer. Und so gestaltet sich ganz oft ein Miteinander. Es gibt da so eine genannte Spieltheorie, das Zwischenmenschliche sogar, wie wir das so im Alltag machen. Ja, wo ich mir dann vom anderen wieder was hole und dann dem anderen wieder was gebe und so, wo wir dann so unsere Spielchen miteinander spielen. Ich glaube, und mit der These stand ich die letzten Wochen schon hier und heute auch, dass, wenn wir drüber nachdenken, wie können wir denn ein Miteinander leben, wo das anders ist, ein Miteinander, das einen Vorgeschmack auf das Reich Gottes gibt, dann ist es, glaube ich, wichtig, dass wir auf sowas achten. Dass wir lernen, uns für sowas zu sensibilisieren. Wir werden es nie komplett abschaffen können oder es komplett anders machen können. Aber wir können lernen, darauf zu achten, sensibel dafür zu sein und es versuchen, wie es diese Thermoskanne macht. Denn ein positives Beispiel war ja das, was Jesus in der Offenbarung nennt, wenn er nach Laodicea schreibt, ach, ihr seid nur so lauwarm, werdet doch mal heiß oder kalt. Ja, er nimmt da als Beispiel die beiden Städte, die daneben liegen, Hierapolis und Kolossä. Die einen hatten heiße Quellen, die anderen hatten kalte Quellen. Da war erfrischendes Wasser. Egal wie abgeranzt diese Kanne ist, wie viele Macken sie hat, wie dreckig sie ist. Und selbst wenn ich da mit der Säge dran gehe und ein Teil einsäge oder das bemale, was auch immer, egal wie abgeranzt diese Kanne ist, sie erfüllt ihren Zweck und sie schafft es, das Wasser da drin heiß oder kalt zu halten. Sie schafft es, egal wie abgeranzt und wie viele Macken sie auch hat, dir deinen Tee heiß zu halten und ihn dir zu servieren, dass er dich erfrischen kann, dass er wohltuend ist für dich. Oder jetzt im Sommer, wenn du hier kaltes Wasser reinmachst und Eiswürfel reinschmeißt, dann bleibt das kalt, dass dann, wenn du es brauchst, du diese Erfrischung haben kannst. Völlig egal, wie viele Macken sie außen hat. Völlig egal, wie dreckig sie ist. Spielt überhaupt keine Rolle. Sie schafft es trotzdem, diesen Auftrag zu erfüllen. Den, wofür sie gemacht ist. Und dann, wenn wir Jesus beim Wort nehmen in Offenbarung 5, wenn es um Laodicea geht, sagt er, das ist auch ein Auftrag von Gemeinde. seid eine heiße, warme Quelle, wo Menschen sich drin erholen können, oder seid eine kalte Quelle, wo Menschen sich erfrischen können, aber seid irgendwas davon. Wenn ich so eine einfache Metallkanne oder Metallflasche nehme, habe ich auch zu Hause eine ganz einfache Trinkflasche und da heißes Wasser reinkippe. Oh ja, wir haben uns vor ein paar Jahren so ganz tolle kleine Kaffeebecher geholt. Die fanden wir so toll, weil die so super aussehen. Das Problem ist, die haben keinen Henkel. Und als wir dann das erste Mal die genommen haben und Tee da reingemacht haben oder Kaffee, was auch immer, und dann wollte ich den nehmen und trinken, war blöd, ging nicht. Ich konnte ihn nicht anfassen. Weil das Heiße innen drin ist sofort übergegangen auf das Äußere. Ich konnte es, diese Tasse nicht berühren, ich konnte sie nicht anfassen, ich konnte sie nicht nutzen zum Trinken. Ich musste erst warten, bis es abgekühlt war. Und dann war der Tee da drin halt auch schon kalt. Hat den Sinn nicht erfüllt. Inzwischen benutzen wir sie anders. Oder man macht sie nur halb voll, dann geht das auch. Aber bei dieser Kanne funktioniert das anders. Ja, und wenn ich so eine einwandige Kanne habe und da kommt eine Beule rein, das wirkt sich sofort auf das Innere aus. Diese Kanne hat so eine Schutzschicht innen drin. Das Vakuum, was diese Kanne ausmacht. Und da ist egal, was außen passiert. Das Entscheidende ist, dass das Vakuum in dieser Kanne stabil ist, dass der innere Bereich der Kanne stabil ist und stabil bleibt, um das Wasser und das, was da drin ist, heiß oder kalt zu halten. Und ich glaube, an dieser Stelle kann so eine Thermoskanne ein wunderbares Beispiel dafür sein, wie das Miteinander funktioniert als Vorgeschmack auf das Reich Gottes. Denn du wirst für niemanden in deinem Umfeld ein Vorgeschmack auf das Reich Gottes sein, wenn du dich nicht selber auch um dich kümmerst. Du wirst niemandem eine Hilfe sein können und für andere da sein können, wirklich da sein können, wenn du dich nicht erst selber um dich kümmerst und selber für dich eine Stabilität hast in deinem Inneren, so wie es diese Kanne hat, dass sie innen drin in ihrem Innersten stabil ist, um ihren Auftrag zu erfüllen, heiß oder kalt sein zu können. Und das ist im Übrigen auch inzwischen ein Grundsatz von professioneller Seelsorge, dass es heißt, du wirst für niemanden wirklich nachhaltig, langfristig da sein können, wenn du nicht selber für dich da bist. Wenn du nicht selber für dich Stabilität hast. Und darüber möchte ich heute mit euch nachdenken, was das eigentlich bedeuten kann. Was das eigentlich heißt und bedeutet, diese innere Stabilität zu haben und diese innere Stabilität auch zu halten und nicht alles sofort nach außen wegzugeben und selber dann innen drin lau warm zu werden. Es gibt einen Vers aus dem 2. Korintherbrief, der das von der Art her auch mit aufnimmt. Das sind die Worte, wie Paulus selbst es beschreibt. Im 2. Korinther, im 4. Kapitel, wo er schreibt, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Da redet er auch von einer äußeren, von einer inneren Stabilität, von irgendwie sowas, und er beschreibt damit das, was die Menschen damals hatten, Tonkrüge. Ja, so ein normaler Tonkrug, wenn der einmal auf den Boden fällt, dann ist der hin. Und da war die große Frage, ja, wieso, wenn das alles so toll ist und Gott diese Welt geschaffen hat und er selber die Liebe ist und perfekt ist und, warum sind wir es dann nicht? Warum haben wir diesen Körper, der krank wird, der kaputt geht? Warum haben wir das? Kannst du auch sagen mit deiner Psyche, warum haben wir die Dinge, die uns im Innersten so sehr beschäftigen und sogar kaputt machen können? Warum muss das denn? Und das ist die Logik von Paulus, dass er sagt, ja, wir haben ganz bewusst den Schatz, den wir haben, das Leben in diesen irdischen Gefäßen, in unserem Körper, in unserem Miteinander, zerbrechlich, fragil, eben nicht perfekt, damit die überschwängliche Kraft, damit das, was von Gott ist, etwas sein kann, was einen echten Unterschied macht. Dass wir das erleben und sehen können, wenn wir selber perfekt wären, dann bräuchten wir das nicht. aber dass er es ist, der uns eben die Angst nehmen kann, weil wir wissen, wir haben etwas, das größer ist als das, was wir sehen. Wir haben etwas in unserem Miteinander, das größer ist als das, wie wir miteinander unterwegs sind, das, was wir miteinander machen. Wir haben etwas, das größer ist, weshalb wir keine Angst haben brauchen vor dem, was wir jetzt und hier haben. Wir haben es bewusst in den irdischen Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Dass, selbst wenn wir von allen Seiten bedrängt sind, wir uns nicht ängstigen. Oder, kommen wir zurück auf diese Kanne, egal wie groß der Druck von außen ist, innen drin bleibt sie stabil. Wäre blöd, wenn die jetzt zerbrechen würde, ne? Tut sie nicht. Egal wie groß der Druck von außen ist, das innen drin zerbricht nicht, es bleibt stabil. Weil da eben diese doppelte Schicht, diese Vakuumschicht innen drin ist, die diese Kraft gibt. Und ich glaube, wir können selbst auch so ein inneres Vakuum erzeugen, wenn wir jetzt in diesem Bild sprechen. Das ist das, was Paulus da schreibt, von dieser Kraft, die von Gott alleine kommt, die uns diese innere Stabilität geben kann, um auch nach außen hin Menschen behilflich zu sein. Machen wir es mal ganz konkret. Was schreibt Paulus denn da? Oder wovon schreibt er? Damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Okay. Das heißt, er stellt damit auch indirekt die Frage, du musst dir sicher sein, wer du eigentlich bist. Denn nur wenn du irgendwie innerlich so eine Sicherheit darüber hast, wer du bist, was du kannst und so weiter, nur dann kannst du diese Stabilität nach außen hin weitergeben. Und machen wir es mal ganz knapp und ganz konkret. Das bist du. Das bist du in Christus. Ein bisschen klein, ne? Muss ich selber von vorne lesen. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dir meine Güte bewahrt. Seht, welch eine Liebe uns der Vater erwiesen hat, dass wir Gottes Kinder heißen sollen und wir sind es auch. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Weil du teuer bist in meinen Augen und wertvoll und ich dich lieb habe. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Nur mal ganz kurze Ausschnitte, die was darüber aussagen, wer ich eigentlich bin, wer du eigentlich bist. Du bist ein geliebtes Kind Gottes. Mehr noch, du bist dadurch ein Königskind. Du bist geliebt von dem Schöpfer dieser Welt. Bedingungslos, ohne Leistung, ohne irgendwas. Musst nichts erfüllen dafür. Egal wie verbeult, wie vermackt dein Leben auch ist, das bleibt. Du bist von ihm gewollt, du bist berufen, du bist mit Würde gekrönt. Und du bist ein Erbe des Reiches Gottes. Weißt du das? Kannst du das für dich so annehmen und sagen, ja, das bin ich. Das bin ich. Denn das ist das, was deine innere Stabilität ausmachen kann. Die Identität, die du von Gott selbst bekommst, von deinem Schöpfer, der sagt, ich habe dich geschaffen, so wie du bist, mit dem, was du kannst, auch mit den Beulen und den Macken, die du hast. Vielleicht auch mit den Dingen, die du selbst als Schwachstelle empfindest. So habe ich dich gemacht. Und ich liebe dich, so wie du bist. Und egal, wenn von außen irgendjemand kommt und sagt, ach, das ist doch Blödsinn, du kannst das nicht. Was auch immer, dann ändert das nichts daran, dass Jesus selbst sagt, aber du bist genauso, wie ich dich haben wollte. Du bist genauso, wie ich dich liebe. Und das ist das, was dir deine innere Stabilität geben kann. Das ist das, was dieses Vakuum sein kann, sein darf, damit du innerlich heiß oder kalt sein und bleiben kannst für andere Menschen. Denn erst wenn du das für dich klar hast, kannst du in Gemeinschaft auch für andere Menschen wirklich da sein, ohne selber dran kaputt zu gehen oder ohne anderen dabei irgendwie Schaden zuzufügen. Es war schon Dietrich Bonhoeffer, der das geschrieben hat in einem seiner Bücher, der sagte, wenn du nicht allein sein kannst, dann hüte dich vor der Gemeinschaft. Und wenn du nicht in Gemeinschaft sein kannst, dann hüte dich vor dem Alleinsein. Womit er letztlich genau das, und das beschreibt er dann in dem Kontext noch viel genauer, wo er genau das sagt, wenn du ein Problem hast, damit alleine zu sein, nur für dich alleine oder mit Jesus gemeinsam alleine, und es da schwierig bei dir wird und du deshalb in die Gemeinschaft fliehst, dann wird es dir in der Gemeinschaft nicht gut gehen und der Gemeinschaft auch nicht mit dir. Und andersrum ganz genauso. Wenn du nur schlecht in Gemeinschaft sein kannst, weil du merkst, ah, irgendwie passiert da immer das Gleiche und ah, das funktioniert nicht so ganz, dann hüte dich davor, allein zu sein. Beschäftige dich mit dem, was in dir los ist, mit dem, was in dir drin ist und konfrontiere dein Inneres mit dieser Wahrheit, die Jesus sagt, die sagt, du bist ein geliebtes Kind. Punkt. Konfrontiere dein Inneres damit. Und glaube es, nimm es an, denn das ist das, was dir innerlich Stabilität geben kann und geben will. Und noch etwas, was dieses Vakuum in uns selbst, diese Stabilität geben kann. Es ist ein Vers, den wir ganz oft uns auch zusprechen in Gottesdiensten, aber auch darüber hinaus aus Philipper 4. Muss ich mich wieder umdrehen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Oft gehört, oft gesagt, oft gesprochen. Aber letztlich beschreibt dieser Vers in Philipper 4 genau das, was ich jetzt versuche, mit diesem Vakuum zu beschreiben. Denn diesen Frieden, den Paulus damit umschreibt, ist das, was dir innerlich Stabilität geben kann, was dich abschirmen kann von den äußeren Einflüssen, dass dein Inneres darunter nicht leidet und was in dir das bewahren kann. Denn, ich selber kurz hier gucken, wo habe ich es denn da? Denn, das ist das Geniale, in dem Kontext von diesem Vers nutzt Paulus im Griechischen Begriffe, die im Deutschen da gar nicht so richtig rüberkommen, aber die uns das noch deutlicher machen. Gucken wir noch einmal kurz auf den Kontext. Wenn wir 6 und 7 zusammennehmen, da schreibt Paulus nämlich, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Und diese Begriffe, sorgt euch um nichts und das vor Gott kommen und das bewahren zum Schluss, das sind im Griechischen Begriffe, die haben einen ganz großen Bedeutungshorizont. Gucken wir mal rein. Das Sorgen ist im Griechischen letztlich ein Begriff, der sonst verwendet wird für das Zerreißen. Es wird etwas zerrissen, auseinandergerissen. Es wird nicht versucht aktiv, sondern das ist das, was unser Leben ist, unser Alltag, dass diese innere Sicherheit und unser Äußeres, das, wie wir leben, versucht wird auseinanderzureißen, dass da immer wieder Dinge reinkommen, die das auseinanderreißen, diese innere Sicherheit und Stabilität. Und er sagt, lasst euch nicht zerreißen. Lasst euch da drin nicht zerreißen. Denn lasst in allen Dingen euer Bitten und euer Gebet in Flehen und Danksagungen vor Gott kommen. Proston Theon, das lernt jeder Theologiestudent. Proston Theon, in Angesicht zu Angesicht vor Gott. Das heißt nicht einfach nur irgendwie, ja, lass es irgendwie, ne, sprich es aus und dann ist es weg. Nein, es meint im Angesicht zu Angesicht. Wirklich im Vier-Augen-Gespräch, in der echten Gegenwart Gottes bedeutet das. Wenn du damit ins Gebet gehst, dann bist du in der echten Gegenwart Gottes, im Angesicht Gottes. Und da kann genau das passieren. Da kann diese Stabilität entstehen. Da kann dieses Vakuum passieren. Im Angesicht Gottes, von Auge in Auge mit ihm selbst. Denn das ist das, was er uns verspricht im Neuen Testament, im Evangelium, dass er sagt, ich lasse mich darauf ein, auf diese Beziehung. Und wenn er dann diesen Zuspruch hat und sagt, und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre euch. Das Wort, das er für bewahren nutzt, wird im Griechischen nur eigentlich im militärischen Kontext gebraucht. Das ist nicht nur ein, ach ja, ich streichel dich mal und nehme dich in den Arm, sondern das, was er da gebraucht als Begriff im Militärischen, wird eigentlich gebraucht nur für eine Militärgarnison oder damals dann für eine Schildwache, so hieß das. Das heißt, dass das Militär mit einer Garnison aufzieht und die Geschwister da in Philippa, die wussten das, weil sie waren eine Stadt, die römisch belagert war, eine römische Militärstadt im Prinzip. Die wussten ganz genau, was das bedeutet, dass das Militär aufzieht und sich drumherum stellt, um zum Beispiel eine Burg, eine Stadt oder was auch immer zu bewachen. Nicht einfach nur lieb und nett, nein, er sagt davon, und Gott selbst ist es, der in so einer Macht ausrückt und dich mit allen Kräften bewahrt. Der mit allen Kräften versuchen will, diese Stabilität, dieses Vakuum in dir drin aufzustellen. Und alles, was das zerreißen will, wird dieser Friede bewachen oder möchte. Er vergleicht das mit militärischen Zwecken, die sich um dein Herz stellen und sagen, und wir bewachen das. Das ist dieser Friede, der uns dazu gesagt, versprochen wird und gesagt wird. Und dieser Friede ist es, der euch bewahrt, der euch verteidigt. Und wenn du in diesem Frieden lebst und in dieser Sicherheit und Stabilität, dann kannst du für andere da sein. Wenn du selber in den Spiegel gucken kannst und sagen kannst, ja, ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Und egal, was mir in meinem Alltag passiert, was Menschen mir zusagen und wo Menschen versuchen, ihre leeren Tanks bei mir irgendwie zu füllen, da darf ich mich auch abgrenzen, innerlich, und sagen, nein. Nur weil du jetzt deinen Tank füllst oder füllen willst und mir dadurch sagst, ich bin nicht geliebt, dann stimmt das nicht. Wenn du deinen Tank bei mir füllen willst und mir dadurch sagst, ich bin nicht gewollt, dann stimmt das nicht. Denn Gott selbst, der Schöpfer dieser Welt, sagt, du bist gewollt. Ich bin gewollt. Und egal, welche Beulen dir auch zugefügt werden in deinem Alltag, kannst du für dich sagen, nein, das meint nicht mich. Denn in meinem Inneren habe ich diesen Frieden Gottes, der mich behütet, der mich bewahrt, der sich um mich stellt und mein Herz bewahren will. Und wenn du diese Stabilität hast, innerlich für dich, dann kannst du auch in Gemeinschaft leben, ohne Gemeinschaft zu zerstören oder ohne dass Gemeinschaft dich zerstört. Denn dann musst du nicht alles, was gesagt und getan wird, direkt auf dich beziehen und zu sagen, oh, bin ich da jetzt schuld dran? Oder den Zuspruch annehmen. Gerne wird das ja auch oft verteilt und gesagt, ey, ich fühle mich richtig mies und weißt du was? Du bist schuld dran, dass es mir schlecht geht. Dann geht es mir direkt besser. Weil ich es einfach nur abgebe, übertrage, jemandem anders hinschmeiße und sage, du bist jetzt schuld. Und wenn du diese innere Stabilität hast, dann kannst du auch das kommunizieren, indem du sagst, du weißt du, es geht mir heute gar richtig schlecht. Ich bin frustriert, ich bin traurig und so weiter. Aber das hat nichts mit dir zu tun. Ich teile das gerne mit dir. Aber da bist du nicht schuld dran. Ich bin frustriert darüber, wie es bei uns irgendwie als Gemeinde läuft oder dass dies und das und hier. Aber da bist nicht du schuld dran. Und dann bewahrst du deine eigene Stabilität. Dann schaffst du Abgrenzung in Liebe. Dann kannst du auch jemandem anders, der dir die Schuld hinschiebt, sagen, ich liebe dich total. Und ich sehe, dir geht es nicht gut. Ich sehe, gerade ist da irgendwas bei dir. Aber ganz ehrlich, da bin ich jetzt nicht schuld dran. Ich gucke mir das gerne mit dir gemeinsam an. Ich gehe gerne mit dir da durch. Ich begleite dich dabei. Überhaupt kein Problem. Aber bitte gib mir nicht die Schuld dafür. Dann schaffst du Abgrenzung in Liebe. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir da auch einen Trugschluss auflösen, dass christliche Liebe und Christsein bedeutet immer der Sündenbock, bereitwillig der Sündenbock für andere zu sein. Bereitwillig alles zu ertragen und alles nur zu schlucken. Wenn jemand unfair mit mir ist, dann schlucke ich das und segne ihn und... Nein, das ist es nicht. Das ist es nicht. Sondern wenn du deine innere Stabilität hast, dann ist Abgrenzung an dieser Stelle auch in Liebe genau das Richtige. Dann zu sagen, ich sehe, es geht dir nicht gut, aber bitte versuch nicht, mir die Schuld dafür zu geben. Wir können es teilen, wir können es gemeinsam anschauen, wir können auch gemeinsam überlegen, wie könnte ein Weg daraus aussehen, aber mach mich nicht schuldig dafür, wie es dir geht. Denn wir sind nicht dafür verantwortlich, wie es anderen geht und ob andere ihre innere Stabilität haben oder nicht. Das ist etwas, das machst du mit Jesus aus. Das mache ich mit Jesus aus. Und sonst niemand. Ein ganz tolles Beispiel möchte ich euch zum Schluss mitgeben. Oftmals wird ja vielleicht gedacht, ja, Jesus selbst war in seinem Leben ja das Vorbild dafür, sich verbeulen und zerkratzen zu lassen und sich hinzugeben in Liebe. Ja, aber er wusste um seine innere Stabilität. In Johannes 13 die Erzählung, da Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging, stand er formal auf, legte seine Kleider ab und nahm einen Schurz. Da wird genau das beschrieben. Jesus wusste. Jesus wusste um sein Inneres. Er wusste drum, dass ihm alles in die Hände gegeben wurde, dass er von Gott selbst kam. Da wird es so schön beschrieben von Johannes. Genau das. Er hat dieses innere Vakuum, weil ihm bewusst ist, was passiert. Und dann machen die Kratzer und Macken außen auch nichts. Und er grenzte sich ab, deutlich ab. Jesus war nicht nur nett und lieb und hat sich von allen hauen und schlagen lassen. Nein, überhaupt nicht. Aber ihm war bewusst, die äußeren Macken und das, was äußerlich passiert, ist nicht entscheidend für das, was innerlich bei mir passiert. Denn er hatte diese Stabilität, weil er wusste, von wo er kam, wo er hingeht. Er wusste, was sein Plan war, dass er selbst Gott war. Und wenn du selbst weißt, dass du Gottes Kind bist, dann kannst du auch innerlich heiß oder kalt sein für die Menschen um dich herum. Dann kannst du auch Gemeinschaft leben als Vorgeschmack auf das Reich Gottes, ohne selbst kaputt zu gehen oder ohne andere kaputt zu machen. Jesus selbst wusste das, er hatte diese Stabilität und er stand dann da formal auf, von dem Abendmahl, was sie miteinander gefeiert haben, legte seine Kleider ab, nahm einen Schurz und wusch den Jüngern die Füße. Konnte dienen. Konnte sich selber erniedrigen und sagen, das ist jetzt das, was dran ist. Denn die äußeren Kratzer sind nicht das, was zählt, sondern das innerlich, das, was in mir vorgeht. Und alles, was danach kam, er wusch ihnen die Füße. Und was danach kam, das ist Geschichte, das kennen wir. Deswegen sitzen wir hier. Deswegen können wir darüber nachdenken. Amen.
Das war On Air, zwischen Himmel und Alltag. Du möchtest Kirche live erleben? Dann komm gern vorbei, sonntags in der Kreuzkirche Remels. Mehr Infos findest du unter www.kreuzkirche-remels.de. Danke fürs Zuhören, bis zur nächsten Folge.